Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Energielotse. Heute soll es bei uns um Geld gehen. Und zwar nur um Geld. Aber Moment, über Geld spricht man doch nicht. Naja, in dieser Folge schon. Sogar ganz ausführlich.
Hast du eine Vorstellung, wie viel Cent eine Kilowattstunde Strom kostet?
Sollte man wissen, ne?
10 Cent.
Je nachdem, aber so um die 35, 40 Cent.
Ich zahle, ja, so 40 Cent.
Ich kann es nicht sagen, ne.
Ich würde sagen 27 Cent.
Unsere kleine Einstiegsfrage hast du ja schon eben gehört. Was kostet eigentlich eine Kilowattstunde? Als Energiewirtschaftler würde man hier antworten, das kommt auf Ihren Tarif an. Handelt es sich nämlich um einen Ökotarif, einen Tag- und Nachttarif, einen Heizstromtarif für die Wärmepumpe, einen Stromtarif zum Laden an einer öffentlichen Station und so weiter und so weiter. Außerdem kommt es natürlich auch auf den Verbrauch an, denn ein Verbrauch von mehr als 3500 Kilowattstunden hat in der Regel einen günstigeren Arbeitspreis als ein Stromtarif mit einem Verbrauch von 1500 Kilowattstunden. Stopp. Nochmal kurz zurück. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Arbeitspreis genau?
Zahlen.
Der Arbeitspreis ist verbrauchsabhängig und wird in der Regel in Cent pro Kilowattstunde angegeben. Aktuell liegen die Preise nach dem Peak durch den Ukraine-Krieg wieder in einem etwas moderateren Bereich. Bei ca. 0,35 bis 0,40 Cent pro Kilowattstunde. Der Grundpreis ist ein jährlicher Preis, der fix ist. Dieser liegt in der Regel so bei 100 bis 120 Euro pro Jahr. Dabei gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Preisstellungen. Zum Beispiel ganz ohne Grundpreis, dafür mit einem höheren Arbeitspreis etc. Überhaupt, oft wissen wir doch gar nicht, in welchem Verhältnis die Energiepreise liegen, die wir zahlen. Viele von uns wissen gar nicht, ob sie gerade besonders sparsam haushalten, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ob sie viel zu viel zahlen. Dabei ist es doch so. Energiesparen ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern vor allem auch für den eigenen Geldbeutel. Ein Beispiel. Wisst ihr, was die Aufladung eines iPhones kostet?
Centbetrag, ja, ich würde so schätzen, vielleicht, 15 Cent, 20 Cent.
Ich habe kein iPhone.
37 Cent.
Ich sag 50 Cent.
Ich würde schätzen 60 Cent.
50 Cent.
Nehmen wir beispielsweise das leistungsstärkste Modell des iPhone 14. Einmal aufladen kostet hier nicht mal einen Cent. Genau genommen sogar nur 0,7 Cent. Wenn du dein Handy einmal am Tag lädst, bedeutet das, du zahlst pro Jahr 2,09 Euro fürs Aufladen deines Smartphones. Wenn wir die Ladeverluste mal außen vor lassen. An den Antworten unserer kleinen Straßenumfrage lässt sich erkennen, dass die meisten von uns keine Ahnung haben, wenn es um Stromkosten und Ähnliches geht. Wir haben einfach keinen Bezug dazu. Deshalb wollen wir uns in dieser Folge einmal im Haushalt umschauen und prüfen, wo können wir sparen und vor allem wie. Denn viele Haushaltsgeräte gelten als regelrechte Stromfresser, vor allem Kühlgeräte und Waschmaschinen. Je größer und je älter, desto hungriger. Eine Variante zum Sparen: Du schaffst dir ein energieeffizienteres Gerät an. Aber ein neuer Kühlschrank kostet schnell mal mehrere hundert Euro. Ebenso eine neue Waschmaschine oder ein moderner Geschirrspüler. Und die kosten Geld, das man vielleicht gerade nicht hat. Und wer möglicherweise auch noch auf maximale Effizienz und Markennamen Wert legt, gibt schnell mal einen vierstelligen Betrag aus. Klar ist aber auch, die Energiepreise sind dramatisch gestiegen. Und nicht jede Kundin und jeder Kunde kann sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen, um seine Stromkosten durch Selbstversorgung zu verringern. Also muss es darum gehen, jede Kilowattstunde Strom und jeden Liter Wasser einzusparen, wann und wo immer das möglich ist. Wir waren neugierig und haben herausgefunden, wo ihr bereits spart.
Ich bin da so großgezogen worden von meinen Eltern, so Kind eines Kriegskindes,
dass man natürlich nicht mit Wasser und Strom aß.
Also wir haben ein Haus gekauft vor 5 Jahren, da haben wir neu gedämmt und solche Maßnahmen, alles das, was zu dem Zeitpunkt möglich war, auch schon durchgeführt.
Ich bin Mieter einer Mietwohnung, ich habe echt wenig Handhabe. Ich sehe, dass der bei uns die Vermietung nichts unternimmt, das nervt und ärgert. Aber so richtig viel sehe ich, also ich sehe, zumindest sehe ich mich nicht in der Lage, was zu tun. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen blinden Fleck oder so, aber also das Einzige, was mir einfallen würde, ist ein Balkonkraftwerk. Das ist das Einzige noch, wo ich sage, da habe ich irgendwie, da hätte ich ein Mittel. So, das ist halt ein kleiner, schattiger Balkon, da sehe ich auch nicht so die ganz großen Möglichkeiten. Aber beim Thema Dämmung wäre ich der Erste, der sagt, ja natürlich, aber es ist halt nicht meine Wohnung, das ist mein großes Problem.
Nö, tatsächlich, ehrlich gesagt nicht, nein. Ich glaube, dass das nicht so eine große Stellschraube ist, tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass ich viel Energie zu Hause, überdurchschnittlich viel verbrauche, aber in dem Rahmen achte ich jetzt auch nicht großartig drauf.
Naja, auf jeden Fall die ganzen Glühbirnen auf LEDs umstellen, versuchen Licht nach Möglichkeit, also auch immer auszustellen, wenn ich aus dem Raum rausgehe.
Mir ist sehr wichtig, dass ich sogenannten Grünstrom habe. Ist mir dann auch egal, ob der jetzt etwas teurer ist, aber da lege ich Wert drauf.
Also ich achte sehr darauf, dass ich Wasser spare. Da achte ich sehr drauf, auf Energie sowieso. Aber wenn man weniger heizt zu Hause, dann hat man ein Schimmelproblem.
Wir haben jetzt gerade dann unsere Wohnung eben halt renovieren müssen und haben dann jetzt Wasserhähne genommen. Die haben solchen Kühlstab, nennt sich das. Also da benutzt man länger kaltes Wasser, bevor das Warme überhaupt kommt. Und dadurch also merkt man erst, dass man das dann ja auch eventuell noch gar nicht braucht. Also kurz beim Händewaschen eben zum Beispiel. Das spart Bruchteile von Energie, aber immerhin.
Also wir sind jetzt gerade am Umziehen und wollen halt schauen, dass wir irgendwie energietechnisch ein bisschen mehr drauf schauen können. Ansonsten versuchen wir natürlich, ja, keine Lichter anzulassen, nur einmal am Tag zu duschen. Also dass man schon wirklich darauf achtet, dass man nicht zu viel Energie nutzt, die man nicht nutzen muss.
Also das sind Kleinigkeiten, finde ich, kann jeder in seinem Alltag umsetzen, ohne gleich Dinkeldörte genannt zu werden. Oder sich wie Dinkeldörte zu fühlen, obwohl, warum nicht? Dinkeldörte, seien wir doch alle ein bisschen mehr Dinkeldörte. Warum nicht?
Das ist echt spannend. Nehmen wir mal das Beispiel Warmduschen. An alle Warmduscher da draußen, ihr seid hier natürlich klar im Nachteil, denn ihr zahlt nicht nur das Wasser, sondern auch für die Energie, um es zu erwärmen. Dabei hängen die Kosten für eure warme Dusche von folgenden Faktoren ab. Von der Schüttmenge, also dem Wasserdurchlauf in Liter, eures Duschkopfes pro Minute, von den Energiekosten für die Erwärmung des Wassers, von der Wassertemperatur, von den Wasser- und Abwasserkosten eurer Kommune und natürlich auch von der Dauer der Dusche. 10 Minuten Duschen ist teurer als 5 Minuten Duschen, das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ihr 5 Minuten mit einem Sparduschkopf duscht oder ob ihr euch 20 Liter pro Minute von einer Regendusche auf den Kopf rieseln lasst. Und auch der Energieträger, der euer Wasser erhitzt, wirkt sich auf die Kosten eurer Dusche aus. Okay, ich gehe mal von folgenden Werten aus. Ich möchte 5 Minuten duschen. Na, das Wasser sollte so 38 Grad haben, so habe ich es am liebsten. Der durchschnittliche Duschkopf, warte mal, der verbraucht 12 Liter. Wasser- und Abwasserpreis liegt momentan bei 3,90 Euro pro Kubikmeter. Und der Gaspreis, den ich zahle, liegt bei 0,15 Cent pro Kilowattstunde. Die tägliche Dusche kostet mich also demnach 72 Cent und verbraucht 60 Liter Wasser. Hört sich eigentlich nach einem ganz guten Preis an, oder? Naja, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte täglich duschen, dann komme ich in der Woche auf 5 Euro. Also eine vierköpfige Familie zahlt wöchentlich 20 Euro für die tägliche Dusche. Das macht im Monat knapp 88 Euro. Oh ja, okay. Und im Jahr, da kommen wir schon auf über 1000 Euro fürs Duschen. Läuft in der gleichen Zeit weniger Wasser, könnt ihr also richtig Geld sparen. Mit einem Duschsparkopf lässt sich der Wasserverbrauch auf 6 Liter reduzieren. Die Kosten pro Jahr sinken in unserem Beispiel für eine vierköpfige Familie also um die Hälfte. Das heißt, einmal duschen kostet jetzt nur noch 36 Cent. Klingt gut, oder? Ein wassersparender Duschkopf lohnt sich also.
Einmal Wäsche waschen, 40 Grad, Stunde, halbwegs moderne Waschmaschine, vielleicht so 60 Cent?
50 Cent.
Ich schätze mal so zwischen 50 Cent und 1 Euro.
Ich hoffe mal unter 1 Euro. 2 Euro.
2 Euro?
Ungefähr 2 Euro.
Also ich hoffe nicht mehr als 30 Cent.
Interessant, wie die Vorstellungen da offenbar auseinandergehen. Aber eins dürfte klar sein. In vielen Haushalten läuft die Waschmaschine zweimal pro Woche, oft sogar häufiger, vielleicht sogar täglich bei größeren Familien. Da wäre es doch gut zu wissen, was ein durchschnittlicher Waschgang überhaupt kostet. Eher 30 Cent oder eher 3 Euro? Wir haben mal nachgerechnet und verglichen. Am Beispiel Neugerät. Betrachten wir als erstes ein neueres Waschmaschinenmodell im unteren Preissegment. Das liegt bei ca. 350 Euro. Ein Modell, wie es ein größerer deutscher Hersteller zurzeit im Angebot hat. Dieses Gerät hat die folgenden Daten: Frontlader, 8 Kilo Volumen, die Maschine ist freistehend und hat die Energieeffizienzklasse B. Es verbraucht im energieeffizienten Eco-Waschprogramm bei voller Beladung laut Hersteller rund 56 Liter und 0,77 Kilowattstunden Strom pro Waschgang. Okay, schauen wir uns mal die einzelnen Posten genauer an. Erstens das Wasser. Das kostet dich natürlich etwas. Du solltest mit rund 0,4 Cent pro Liter Leitungswasser rechnen. Auf unser Beispiel bezogen, also die neue Waschmaschine, kostet dich einmal Wäsche waschen ca. 22 Cent. Die neue Waschmaschine verbraucht natürlich nicht nur Wasser, sondern auch Strom. Denn die Trommel muss ja bewegt werden, also die dreht sich ja. Und das Wasser muss auf die nötige Temperatur aufgeheizt werden, zum Beispiel auf 90 Grad, wenn du Kochwäsche wäschst. Bei einem derzeit realistischen Strompreis ergeben sich somit Kosten in Höhe von rund 27 Cent. Der dritte Posten wären die Anschaffungskosten. Unser Beispielgerät kostet ja neu rund 350 Euro, was für eine Waschmaschine schon eher moderat ist. In Dauertests müssen Waschmaschinen über 1800 Durchläufe schadlos überstehen. Das entspricht ca. 10 bis 20 Jahren Lebensdauer. Gehen wir davon aus, dass auch das Gerät aus unserer Beispielrechnung so lange durchhält, müssen wir rund 17 Cent für die Anschaffungskosten addieren. Natürlich ist dieser Anteil an der Gesamtkostenrechnung am schwersten zu beziffern, weil er am meisten vom Neupreis des Geräts, dessen Langlebigkeit und dem jeweiligen Nutzungsverhalten abhängt. Hier sind deshalb große Unterschiede möglich. Wer eine 1.000-Euro-Waschmaschine beispielsweise 15 Jahre lang nur einmal pro Woche nutzt, am Beispiel eines Ein-Single-Haushaltes, müsste bereits happige 1,28 Euro pro Waschgang kalkulieren. Und was kostet noch Geld? Das Waschmittel natürlich, mit dem ihr eure Wäsche wascht. Je nach Marke und Form, zum Beispiel Pulver, Flüssigwaschmittel oder Tab, kostet eine Wäsche zwischen 10 und 30 Cent. Im Schnitt sind hier also 15 Cent pro Waschgang realistisch, wenn man Weichspüler oder andere Waschzusätze wie Wäschedeo einmal außen vor lässt. Fassen wir das Ganze mal in drei Merksätzen zusammen. Diese können dir bei der Entscheidung helfen, ob und vor allem wann du dir eine neue Waschmaschine zulegen solltest. Je effizienter ein Neugerät im Vergleich zu einem Altgerät ist, desto schneller spielt es seine Kosten wieder ein. Okay, check. Je höher die Wasser- und Strompreise sind, desto schneller spielt ein effizienteres Neugerät seine Kosten wieder ein. Check. Und natürlich, je günstiger ein effizienteres Neugerät ist, desto schneller spielt es seine Kosten wieder ein. Check. So, nach dem Waschen geht es weiter. Genau. Womit? Mit dem Trocknen natürlich. Widmen wir uns also dem Wäschetrockner. An einem Beispiel des Neugerätes. Also ein neueres Trocknermodell, wie es ein größerer deutscher Hersteller momentan im Angebot hat. Die gängigen Eigenschaften: Wärmepumpentrockner, 85 cm Breite, Energieeffizienzklasse A++++. Das betreffende Gerät benötigt rund 1,2 Kilowattstunden Strom, um 8 Kilo Baumwollwäsche in einen schranktrockenen Zustand zu versetzen. Und im Gegensatz zur Waschmaschine sind hier nur zwei Kostenpunkte zu berücksichtigen. Erstens natürlich der Strom. Trockner werden mit Elektrizität betrieben, die unter anderem die Trommel dreht und die Luft erhitzt, die die Wäsche trocknet. Bei einem Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde sind das rund 42 Cent für den Strom. Zweitens die Anschaffungskosten. Unser Beispieltrockner kostet rund etwa 650 Euro. Welcher Anteil davon darf guten Gewissens auf einen Durchlauf angerechnet werden? Ein vernünftiger Trockner sollte wie eine Waschmaschine 10 bis 20 Jahre halten und dabei mindestens 1800 Durchgänge absolvieren können. Geht man davon aus, dass auch unser Beispielgerät so lange durchhält, sollten rund 36 Cent für die anteiligen Anschaffungskosten addiert werden. Okay, also die Rechnung, die bezog sich jetzt gerade auf ein Neugerät. Aber was ist denn mit einem Altgerät, also mit einem Trockner, der etwas älter ist? Handelt es sich in deinem Haushalt nicht um ein sparsames Neumodell, fällt die Rechnung schon ganz anders aus. Denn inzwischen werden überwiegend effiziente Wärmepumpentrockner verkauft. Zuvor waren das aber Kondensations- und Abluft-Trockner. Und diese nutzen, wie diese Namen schon verraten, jeweils andere Trocknungsverfahren. Der Knackpunkt hier: Kondensationstrockner zum Beispiel verbrauchen gerne mal viermal so viel wie Wärmepumpentrockner. Kurz gesagt, ein Trockner kann dich schnell mal 300 Euro im Jahr kosten. Überrascht, erschrocken und vielleicht sogar ein bisschen skeptisch? Dann prüf doch am besten selbst nach. Wenn du nicht weißt, wie viel Strom dein Trockner verbraucht und du die Gebrauchsanweisung auch nicht mehr finden kannst, dann suche einfach nach der Typennummer deines Geräts. Diese findest du an der Türinnenseite, auf der Rückwand oder beim Flusensieb. Mithilfe dieser Modellnummer lassen sich die Verbrauchswerte dann oft übers Netz einfach recherchieren. Und wenn du es ganz genau wissen willst, kannst du den Verbrauch auch mit einem Strommessgerät direkt an der Steckdose messen. Dieses kleine Gerät gibt es im Handel ab ca. 10 Euro. Wenn du möchtest, klebst du anschließend noch eine Haftnotiz ans Gerät. Einmal trocknen macht 2,80 Euro. So kannst du dich daran erinnern, dass Wäscheleine oder Wäscheständer den gleichen Job kostenlos erledigen.
Ach, wir haben einen neuen Kühlschrank. Der verbraucht nicht so viel mehr. Wir hatten einen alten, der verbrauchte mehr.
Das weiß ich nicht so aus dem Kopf. Aber mein persönlicher, der verbraucht nicht viel. Ach, krass. Kilowattstunde, ja? Mhm.
Boah. Kilowattstunden weiß ich ja noch weniger. Also, keine Ahnung.
Das kann ich nicht schätzen, das weiß ich nicht.
In Kilowattstunden?
Krass, da muss ich echt raten. Ich sag mal 1000. Nee, 1000 auf keinen Fall. Boah, ich schätze mal so 200.
Kühlschrank? Boah, weiß ich nicht. Vielleicht so 400 Kilowattstunden im Jahr?
Ja, so ein Kühlschrank verbraucht ja schon recht viel Strom. Ich sag mal 600.
Der läuft ja rund um die Uhr. Aber wahrscheinlich überschätzt man sowas.
Wie sinnvoll ist der Neukauf etwa eines Kühlschranks, wenn man auf den eigenen Geldbeutel blickt? Und was würde die Umwelt dazu sagen? Das Klima profitiert zweifellos von jeder Energieersparnis. Andererseits muss jeder neue Kühlschrank aber erst einmal produziert und jedes ausgediente Kühlgerät erst einmal entsorgt werden. Vor allem die Herstellung neuer Elektrogeräte belastet dein persönliches Klimakonto, weil sie Emissionen verursacht und wertvolle Rohstoffe verbraucht. Aber uns interessiert der Verbrauch, also zurück dazu. Um beim Beispiel Kühlschrank zu bleiben. Der Stromverbrauch von Kühlschränken ist nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW seit Anfang der 90er Jahre kontinuierlich gesunken. Ein Kühlschrank mit Gefrierfach, wie er vor 30 Jahren üblich war, hat zum Beispiel 410 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht. Heute kommen besonders effiziente Neugeräte auf nur noch 120 Kilowattstunden. Das sind nicht nur 70% weniger Energie, sondern mit den neuen Kühlgeräten bezahlen wir auch rund 100 Euro weniger im Jahr als noch vor 30 Jahren. Nützliche Links zum Haushaltsgeräte-Check findest du in den Shownotes.
Ich konsumiere gar kein Fernsehen mehr, weil ich habe ihn verkauft.
Also wenn das Streaming noch mit reinzieht, also dann ist es bei mir tatsächlich viel YouTube, 32 Stunden pro Woche.
7 bis 10, wenn keine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder Olympischen Spiele sind.
Boah, schwer zu sagen. Moment, da muss ich kurz rechnen. So 20 Stunden wahrscheinlich.
Also max 10.
4.
Fakt ist, die oder der Durchschnittsdeutsche verbringt jährlich fast 50 volle Tage vor dem Fernseher. Eine stolze Zahl, oder? Aber was kostet Fernsehen eigentlich? Hast du dich das schon mal gefragt? Statistisch läuft das TV-Gerät in den meisten Haushalten mehrere Stunden am Tag. Nur 3 bis 4% der Haushalte besitzen gar keinen Fernseher. In vielen anderen stehen dafür gleich mehrere. Im vergangenen Jahr hat deshalb jede und jeder von uns im Schnitt 195 Minuten pro Tag ferngesehen. Das hat die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung ermittelt. Dieser Wert summiert sich im Jahr auf rund 1200 Stunden TV-Konsum. Das sind wie viele Tage? Mehr als 49 Tage. Noch mehr Zeit verbringen wir nur am Smartphone, dessen Betriebskosten allerdings vergleichsweise niedrig liegen. Zum Vergleich dazu findest du unsere vorherige Rechnung zum Aufladen des Smartphones. Sind Zahlen dein Ding? Naja, offensichtlich schon, sonst hättest du nicht bis hierhin gehört. In den Shownotes findest du einen Link zu noch mehr Infos zur TV-Sehdauer pro Tag. Der Verbrauch des Fernsehgeräts ist etwas komplizierter zu ermitteln. Denn natürlich sind hier große Unterschiede möglich. Je nach Alter, Größe und Ausstattung des Geräts und je nach individuellem Nutzungsverhalten. Um sich dem Verbrauch zu nähern, bietet deshalb das EU-Energielabel einen ersten und sinnvollen Anhaltspunkt. Es ist seit 2011 auch für TV-Geräte vorgeschrieben und weist seit 2021 sogar eine verständliche Einstufung der Klassen A bis G auf. Ich bin mir sicher, diese Einstufung hast du bestimmt schon einmal gesehen. A ist dunkelgrün gekennzeichnet und bedeutet, das Gerät ist sehr effizient. G ist rot gekennzeichnet und deutet darauf hin, dass das TV-Gerät in der Effizienz etwas verschwenderisch ist. Falls du auf dem Schlauch stehst, schau doch einfach auf unser Podcast-Cover. Der Blick aufs Label lohnt sich also. Denn auf dem Aufkleber findest du nicht nur die grüne, gelbe, orangefarbene oder rote Energieeffizienzklasse, sondern auch eine Angabe zum durchschnittlichen Stromverbrauch des jeweiligen Geräts, also wirklich sehr praktisch. Betrachten wir aktuelle TV-Geräte, werden dort so ziemlich alle Verbrauchsangaben zwischen 33 und 155 Kilowattstunden aufgerufen, jeweils bezogen auf den oberen der beiden Labelwerte. Wollen wir uns einem echten Stromverbrauch eines TV-Geräts nähern, müssen wir Folgendes tun. Erstens, 5% Stromverbrauch addieren, um einen gewissen Anteil von Programmen abzubilden, die tatsächlich bereits in HDR wiedergegeben werden. Zweitens, weitere 20% Verbrauch addieren, weil die durchschnittliche deutsche TV-Zeit schließlich bei fast 1200 Stunden liegt und nicht bei 1000 Stunden, wie vom EU-Label angegeben. Drittens, nochmal 20% Verbrauch addieren. Denn TV-Hersteller versuchen, eine möglichst grüne Einstufung beim Energielabel zu erzielen und richten deshalb ihre Geräte so ein, dass sie in den Werkseinstellungen möglichst wenig Strom verbrauchen. In der Praxis stellen Verbraucher ihre Geräte aber heller ein, was den Verbrauch um geschätzte 20% steigen lässt. Okay, was bedeutet das jetzt für mich? Also zum Schluss nehme ich noch den Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde und dann lande ich bei Stromkosten irgendwo zwischen 17 bis 80 Euro pro Jahr. Also Fernsehen gucken kostet mich 17 bis 80 Euro pro Jahr. Die bisher vorgestellten Maßnahmen kann so gut wie jede und jeder umsetzen. Unabhängig davon, ob du Eigenheimbesitzer oder nur Mieter bist. Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer können jedoch noch weitergehende Maßnahmen umsetzen, wie zum Beispiel den Austausch der Fenster, Dachdämmung, Fassadendämmung und vieles mehr. Dass eine energetische Sanierung auf lange Sicht viel Geld spart, steht außer Frage. Aber wie gehst du dabei am besten vor? Alle Infos rund um die Erstellung deines individuellen Sanierungsfahrplans findest du über den Link in unseren Shownotes. Aber welche Sanierungsmaßnahmen lohnen sich am meisten? Das Haupteinsparpotenzial liegt in der effizienten Nutzung der Wärme. Das ist, glaube ich, klar. Die Energie in einem Haus verlässt auf folgenden Wegen das Gebäude. Und jetzt wird's richtig interessant, denn das wusste ich auch noch nicht. Fast ein Drittel der Energie geht über die Außenwände verloren. Fast genauso viel über die ungenutzte Heizenergie. Der Rest teilt sich auf Lüften und Fenster auf. Kommen wir zu den konkreten Maßnahmen.
Maßnahme 1. Neue Heizungsanlage.
Die Energieersparnis hier ca. 30%. Bei der Komfortverbesserung können wir von einer besseren bedarfsgerechten Steuerung sprechen. Idealerweise in Verbindung mit Smart-Home-Anwendungen. Die Kosten liegen hierbei bei ca. 18.000 bis 30.000 Euro.
Lohnt sich das? Lohnt sich das?
Ja, insbesondere wenn du noch eine alte Heizungsanlage mit Erdöl betreibst, kannst du beim Heizungsaustausch von großzügigen Fördermitteln profitieren. Diese decken im Idealfall bis zu 70% der Investitionskosten ab. Wärmepumpen gelten als die favorisierte Heizung der Zukunft. Zumindest wenn es nach der Bundesregierung geht. Allerdings sind die Anschaffungskosten recht hoch. So stellt sich also die Frage, wie wirtschaftlich eine Wärmepumpe überhaupt sein kann. Für Neubauten sind Wärmepumpen heute das Heizsystem der Wahl. Hier spielen sie ihre gesamten Vorteile aus. Sie liefern umweltschonend und effizient Wärme. In vielen Fällen sind sie auch in Bestandsgebäuden sinnvoll einsetzbar. Die Anschaffungskosten sind allerdings recht hoch, weshalb viele Hausbesitzerinnen und Besitzer die teure Investition eher scheuen. Hier geht es daher insbesondere um die Frage, ob sich Wärmepumpen wirtschaftlich betreiben lassen.
Maßnahme 2. Dachdämmung.
Energieersparnis hier auch ca. 30%. Und die Vorteile? Zusätzlicher preisgünstiger Wohnraum und geringere Überhitzung im Sommer.
Lohnt sich das?
Ein Dachausbau in Verbindung mit einer Dämmung erhöht den Wohnkomfort enorm. Und wer in einer Dachgeschosswohnung wohnt, die im Sommer schnell überhitzt, ihr kennt das vielleicht, weiß die Vorteile einer Dachdämmung sehr zu schätzen. Die Dachdämmung ist die sinnvollste Dämmung am Gebäude. Mit ihr lassen sich die höchsten Einsparungen bei Heizkosten erzielen. Eine Dachdämmung ist schon ab ca. 4.000 bis 5.000 Euro zu haben. Die Dämmung der obersten Geschossdecke gibt es sogar schon ab 1.300 Euro. Das Gute daran, du musst nicht den vollen Preis bezahlen, da die Dämmung wegen ihrer klimaschützenden Wirkung staatlich gefördert wird. Allerdings schreibt das Gebäudeenergiegesetz die Dachdämmung in einigen Fällen auch vor.
Maßnahme 3. Fassadendämmung.
Energieersparnis hier ca. 20%. Und die Vorteile sind mehr Behaglichkeit in den Räumen durch höhere Oberflächentemperaturen auf den Innenseiten der Außenwände und die Trockenlegung der Wände durch Taupunktverschiebung. Die Kosten liegen bei ca. 18.000 Euro.
Lohnt sich das?
Zähl mir doch nichts.
Naja, wenn die Fassade sowieso erneuert oder renoviert werden muss, ist es sinnvoll, auch die Außenwanddämmung zu verbessern. Als nachträgliche Wärmedämmung bieten sich beispielsweise Wärmedämmverbundsysteme an. Hast du Bock auf noch mehr Zahlen? Eine ausführliche Beispielrechnung findest du natürlich dazu auch über den Link in unseren Shownotes.
Maßnahme 4. Photovoltaikanlage.
Die Energieersparnis hier. Theoretisch ist bis zu 100% Deckung des eigenen Stromverbrauchs möglich und die Vergütung der ins Netz eingespeisten Überschüsse. Die Vorteile? Unabhängiger vom öffentlichen Stromversorger und von den schwankenden Strompreisen sein, sowie die Kalkulationssicherheit durch 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung. Die Kosten liegen hier bei ca. 1.500 Euro pro Kilowatt-Peak. Die Amortisationsdauer liegt bei 10 bis 12 Jahren und ist je nach Verbrauch unterschiedlich. Amortisationsdauer. Was heißt das eigentlich? Ich erkläre es mal. Das ist die Zeitspanne, in der die Kosten der Investition der Anlage wieder erwirtschaftet werden. Und lohnt sich so eine Photovoltaikanlage eigentlich?
Ja, genau.
Mit einer eigenen Photovoltaikanlage lässt sich zumindest Solarstrom günstig für den Eigenbedarf nutzen. Das lohnt sich in der Regel also immer. Vor allem, wenn du in Zukunft eine Heizung austauschen und dann eine Wärmepumpe installieren musst. Diese kann dann mit dem kostengünstigeren Eigenstrom betrieben werden. Puh, das waren echt viele Zahlen. Sorry dafür. Schön, dass ihr auf jeden Fall dran geblieben seid. Uns ist auf jeden Fall bewusst, dass viele der gerade aufgeführten Maßnahmen vor allem Eigentümerinnen und Eigentümer betreffen. Aber das heißt nicht, dass nicht auch Mieterinnen und Mieter, so wie du zum Beispiel, noch eine Menge tun können. Mehr dazu in der nächsten Folge. Aber vorher an dieser Stelle nochmal der kurze Hinweis. Du kennst jemanden, der beim Thema Geld noch ein bisschen Hilfestellung gebrauchen kann? Dann leite ihr oder ihm doch gerne diese Folge weiter. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jegliches Feedback von euch. Einfach per Mail an info@energielotse-podcast.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.